Tja, hier stehe ich nun. Der Papagei und die Maus haben mir die Predigt geklaut. Jetzt habe ich ein Problem. Nein. Das hat mir so schön gepasst und das hat mich sehr gefreut, weil es im Grunde die Einleitung zu meiner Predigt ist. Und vergib uns unsere Schuld. Als der Gunther mich gefragt hat, habe ich erst gedacht, eigentlich gehört da ja auch noch was anderes dazu, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber dann habe ich ihn extra nochmal gefragt und er hat gesagt, nein, das reicht schon. Und dann war ich erst mal leicht irritiert und habe gedacht, okay, wenn er das so sagt. Und dann ist mir aufgefallen, dass man tatsächlich eine ganze Menge über diesen einen Satz oder über diese Hälfte des einen Satzes predigen kann. Und als die Predigt dann fertig war, war ich selber überrascht und habe gedacht, oh Gott, was machst du da gerade? Tja, und so stehe ich hier und soll also jetzt über diesen Satz Ihnen was erzählen. Vorstellen muss ich mich ja nicht mehr, der Gunther hat es schon getan. Was vielleicht zu meiner Person noch wichtig ist, ich bin selbst von Geburt an blind und damit groß geworden. Ich kenne nicht den Verlust, den man erleidet, wenn man so nicht mehr sehen kann. Und trotzdem höre ich ganz oft, wenn ich in meinem Beruf spät erblindete Menschen besuche, die sind häufig in hohem Alter erblindet, und dann höre ich ganz oft die Frage, womit habe ich das verdient? Sie haben sich doch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie merken schon, es hat was mit dem Thema Schuld zu tun. Das Wort Schuld fällt gerade im Zusammenhang mit schweren Schicksalsschlägen. Mich hat zum Glück noch keiner gefragt, womit ich das verdient habe, dass ich blind bin. Oder womit meine Eltern das verdient haben, weil ich blind geboren bin. Und das ist nicht nur Thema gewesen zu Jesu Zeiten. Das ist auch heute noch Thema, nur fällt es nicht mehr so auf. Dieses Problem der Schuld im Zusammenhang mit schweren Schicksalsschlägen finden wir immer wieder. Und ich hätte auch sehr an mich halten müssen, wenn man mich das gefragt hätte, denn Behinderung hat nichts mit einer Schuldfrage zu tun. Aber das Wort Schuld zieht sich durch unser Leben und im Vaterunser taucht dieses Wort ja auch in der Bitte auf und vergib uns unsere Schuld. Auch in dem Psalm haben wir, in dem Buch Micha haben wir von Schuld gehört, im Psalm 51 auch. Also die Bibel kennt das Wort Schuld. Aber welche Schuld denn eigentlich? Was ist Schuld überhaupt? Und ich finde es wichtig, zunächst einmal auseinanderzuhalten, dass es bei dem Wort Schuld nicht um kleine Fehler geht. Ich habe den Fehler gemacht, das Fenster zu schließen, jetzt hat es reingeregnet. Das ist ein Fehler. Aber das ist für mich noch keine Schuld. Ich persönlich definiere Schuld immer dann, wenn es dabei um Dinge geht, die wir tun oder lassen und damit andere schädigen oder verletzen. Und das ist damit gemeint, wenn es in der Bitte des Vaterunsers darum geht, Schuld zu vergeben. Und wenn man über das Thema Schuld spricht, dann kann einem das schon Angst machen, dass es das nicht muss. Dazu komme ich noch. Aber zunächst ist es vielleicht mal wichtig, sich bewusst zu machen, woran man eigentlich schuldig wird. Und das wollen wir miteinander mal wagen. Es geht ja schon von Geburt an los. Man kommt als Kind auf die Welt, als Baby. Und zunächst ist man noch ein unbeschriebenes Blatt. Und doch ist man unvollkommen. Das beginnt sich anzukündigen, wenn man im Leben anfängt zu lernen. Das ist einfach so. Man lernt Dinge und lernt, dass man etwas nicht tun soll. Und sobald man es doch tut, bewegt man sich in dieser Grenzlinie. Ein Kind lernt Dinge, die man nicht tun soll. Einem anderen etwas wegnehmen. Zu Deutsch, klauen ist verboten. Wir haben es in dem Anspiel ja gesehen. Es geht beim Schokoriegel los. Wenn man dann in die Schule kommt, dann lernt man, dass Unehrlichkeit nicht zum Ziel führt. Es geht beim Mogeln von Klassenarbeiten los oder auch beim Lügen, die sogenannte Notlüge Und das ist etwas, das haben ja auch nicht nur Kinder drauf, sondern Erwachsene auch. Und damit gehen wir, und ich sage bewusst wir, weil ich kann mich da nicht ausschließen, manchmal sehr locker damit um. Ach, ist ja nicht so schlimm. Habe ich halt mal gelogen, der andere wird schon nicht dahinter kommen. Aber dass solche Dinge Auswirkungen tatsächlich haben können, ist uns oft nicht bewusst. Je älter wir werden, desto mehr lernen wir, dass es Menschen gibt, mit denen wir überhaupt nicht auskommen. Und wir lernen, dass wir nicht immer die Geduld haben, andere zu nehmen, wie sie sind. Und deshalb verletzen wir unseren Nächsten oft, weil wir ihm entweder aus dem Weg gehen oder ihm sehr deutlich unsere Antipathie zeigen. Wir lernen, dass wir einen gesunden Egoismus haben und den brauchen wir auch, um zu leben und zu überleben. Aber irgendwann ist der Egoismus nicht mehr gesund und wir könnten Gefahr laufen, zu sehr an uns zu denken. Und diese Erfahrung ist uns allen ebenso nicht fremd. Und das alles, was ich aufgezeigt habe, ich nenne das jetzt einfach mal den Schuldturm. Denn der wird immer höher und immer höher, ohne dass wir uns wirklich bewusst werden, was wir da tun. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich über manche Verletzungen meines Nächsten sehr schnell drüber weggegangen bin und mir keine Gedanken gemacht habe, ob er jetzt verärgert oder sogar traurig darüber war. Und dann kommt, wenn man auch noch schwere Schicksalsschläge erlebt hat, Verbitterung dazu, über Menschen, die uns etwas angetan haben, denen wir nicht vergeben können. Und der Schuldturm beginnt uns irgendwann zu zerfressen. Ich kann mich gut erinnern, dass meine Oma früher ganz oft von den Polen erzählt hat, die sie aus Schlesien vertrieben haben. Und da war der Zweite Weltkrieg schon vorbei. Meine Mutter war damals 2 Jahre alt, es war 1945. Und die Polen haben sie aus Freiburg vertrieben, was damals, glaube ich, schlesisch war, irgendwie so. Ich bin erdkundeschwach, aber ich meine, jedenfalls musste sie nach Leipzig ziehen, mit nicht viel in der Tasche und einem 2-jährigen Kind. Und sie hat diesen Hass auf die Polen nie ablegen können. Und sie hat auf alle Polen geschimpft, obwohl die gar nichts dafür können. Und ich kann es meiner Oma nicht mal verübeln, weil sie einfach krank an diesem Punkt der Seele war. Und das ist was, was uns zerfressen kann. Den einen mehr und den anderen weniger. Manchen vielleicht auch erst dann, wenn er auf dem Sterbebett liegt, dann merkt er, dass er eigentlich zerfressen worden ist. So ist er also da, dieser Schuldturm. Und wenn man das so hört, dann könnten Sie mich jetzt alle hinterher schlagen und sagen, oh, Sie haben uns ganz schön Angst gemacht. Das wollte ich aber gar nicht. Aber ich glaube, es ist zunächst einmal wichtig, sich darüber mal im Klaren zu sein. Und diese Frage, wie können wir diesen Turm eigentlich vernichten und abbauen, der ist eigentlich in den ganzen Lobpreisliedern schon angeklungen. Jesus hat ihn schon abgebaut, oder besser gesagt, er hat dafür gesorgt, dass wir die Möglichkeit haben, ihn abzubauen. Zumindest, dass wir die Möglichkeit haben, die ersten Ziegel unseres Turmes abzutragen. Und dann baut er weiter für uns und mit uns ab. Und diese ersten Ziegel, ich nenne es mal Ziegelsteine, man kann auch andere Bausteine des Turmes nennen, Backsteine, was weiß ich, aus was für Material dieser Turm hat. Diese ersten Steine dieses Turmes, die abzutragen, das passiert durch die Bitte und vergib uns unsere Schuld. In diesem Moment, in dem wir diese Bitte aussprechen, sofern wir sie ehrlich meinen, wird uns bewusst, dass wir schuldig sind. Ich sage bewusst, sofern wir sie ehrlich meinen, denn man hat sich bei mir auch schon entschuldigt und ich habe an der Entschuldigung überhaupt gemerkt, dass die gar nicht ehrlich gemeint war. Ich sollte nur Ruhe geben. Und das kann es auch nicht sein. Dieses Bewusstsein, in dem ich das ausspreche und ehrlich meine, das reicht. Wir müssen uns davor aber nicht fürchten und auch keine Angst zu haben, dass wir schwach werden, dass wir Schwäche zeigen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir zugeben, dass wir nun mal schuldig sind. Wir sind von unserer menschlichen Struktur her so, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft ein vollkommenes Leben führen können. Das geht nicht, auch wenn wir uns noch so anstrengen. Und das weiß Gott auch. Nur wir wissen es manchmal nicht. Und das ist dann die andere Kehrseite, wenn wir uns zu sehr bewusst werden, dass wir nun mal schuldig werden und ständig versuchen, vollkommen zu leben. Das geht auch nicht. Das schaffen wir einfach nicht. Da müssten wir über uns hinauswachsen. Und aus diesem Bewusstsein heraus müssen wir uns nicht schämen, zuzugeben, dass wir schuldig sind. Das sind wir nun mal. Aber wenn ich diese Bitte ausspreche, dann weiß ich es einfach und mache es mir bewusst. Wir dürfen vor Gott das einfach so aussprechen. Ich weiß, dass ich jeden Tag Schuld auf mich lade, ob bewusst oder unbewusst. Und ich bitte dich um Verzeihung. Mehr bedarf es nicht und man verliert auch nicht sein Gesicht dabei. Ganz im Gegenteil. Und dann, wenn wir das einmal ganz ehrlich vor Gott allein und in einem intimen Zimmerchen ausgesprochen haben, dann passiert Folgendes. Durch dieses Bewusstwerden und diese Bitte fängt sich an, der Schuldturm abzutragen. Wir werden frei von dem, was uns eigentlich wirklich zerfrisst. Wenn wir Gott um Verzeihung bitten, dann müssen wir auch annehmen, dass er uns wirklich verzeiht. Und dann kann Leben gelingen. Dann kann Leben befreit gelebt werden. Dieses Annehmen und dieses Vertrauen darauf, das ist der zweite Teil, der sehr schwer ist. Ich kenne es aus eigener Erfahrung und ich weiß, dass man, wenn man Gott um Vergebung bittet und sich selbst nicht vergibt, ganz schwer den Zugang dazu bekommt, dass Gott es wirklich auch vergeben hat. Wenn ich einmal sage, ich bitte um Entschuldigung, dann ist es vorbei. Aber das dann loszulassen und zu sagen, ich muss mich nicht mehr deswegen grämen, ist auch ein Prozess. Der wird aber dann durch diese Bitte eingeleitet. Aber dass der hart sein kann, das brauche ich, glaube ich, niemandem erzählen. Das wissen wir alle selbst. Dieser Prozess kann lang sein und hart sein. Aber durch diese Bitte ist er in Gang gesetzt worden. Und wir werden dann gesund. Wir werden immer wieder schuldig. Das wird immer wieder so sein, dass dieser Schuldturm mal wächst, mal abnimmt, mal wächst, mal abnimmt. Aber auch dann brauchen wir davor keine Angst mehr zu haben. Der Schuldturm wird langsam abgebaut, auch wenn er immer mal wieder wächst. Und irgendwann können wir damit auch leben lernen, weil wir wissen, es ist okay so. Ich kann irgendwann ganz frei und ungezwungen zu Gott sagen, es tut mir leid, das habe ich schon wieder verkehrt gemacht. Und ich weiß auch dann, dass Gott diese Schuld wirklich beglichen hat. Und oft hindern wir uns ja selber dran, auch uns selbst zu vergeben, weil wir selber so schwer loslassen können. Aber der Glaube, dass Gott diese Bitte erhört und am Kreuz dafür gesorgt hat, dass wir Vergebung erfahren können, die macht das Ganze dann einfacher auszusprechen und vergib uns unsere Schuld. Und so wird der Schuldturm immer kleiner, bis er irgendwann, im irdischen Leben vielleicht nie ganz abgebaut ist, aber bis er so klein ist, dass wir von dieser Vergebung durchdrungen sind. Das kann uns passieren, das kann auch lange dauern, aber ich glaube, dass man das erreichen kann. Wichtig ist dazu allerdings, dass wir eine rege Beziehung zu Gott haben und mit ihm jeden Tag in Verbindung bleiben, denn wenn diese Verbindung abreißt, dann sind wir in Gefahr, dass dieser Turm wieder wächst. Manche Menschen höre ich jetzt vielleicht sagen, wieso, wozu diese Bitte? Es ist doch völlig klar, Jesus ist am Kreuz gestorben und hat alle Schuld auf sich genommen. Wozu dann noch die Bitte, dass unsere Schuld vergeben wird? Das ist doch erledigt. Hat mich so ein bisschen erinnert, als der Papagei, glaube ich, gefragt hat, kann ich dann einfach was anstellen? Kann ich dann einfach was anstellen und es ist mir schon vergeben? Oh, toll! Da habe ich mich so daran erinnert. Aber ich sagte vorhin ganz bewusst, Jesus hat für die Möglichkeit gesorgt, den Schuldturm abzubauen. Er hat ihn nicht gleich einfach abgebaut. Das wäre zu einfach für uns. Und zwar nicht, weil er uns ärgern will, sondern weil er will, dass wir uns dessen wirklich auch klar sind, was wir da tun. Weil wenn uns das nicht bewusst ist, was wir manchmal uns selber und unserem Nächsten zufügen, dann ändern wir nichts an unserer Lebenshaltung. Jesus kann uns nicht vergeben, wenn wir einfach so weiterleben wie bisher. Das funktioniert einfach nicht. Die Vergebung Jesu hilft uns dann nicht, weil wir sie ja eigentlich gar nicht annehmen. Wir wissen es ja gar nicht. Und letztendlich ist es nun mal so, dass Vergebung nur dann wirkliche Vergebung ist, wenn es ein Geben und ein Nehmen ist. Ich bin mir bewusst, dass ich sündig bin, also kann ich diese Vergebung annehmen und kann sie leben. Letztlich schaden wir eigentlich nur uns selbst damit. Denn wenn wir meinen, wir seien vollkommen, würden nie Fehler machen, wären immer integer, dann würden wir sehr schnell an unsere Grenzen stoßen und spüren, dass da etwas nicht stimmt in unserem Leben. Und so schaden wir uns selbst am meisten. Ein letzter Aspekt, den möchte ich noch gern anfügen, sozusagen als Bekräftigung und Betonung, wie wichtig diese Bitte ist. Das Vaterunser, so wie wir es beten, ist ja eigentlich später ein bisschen so zusammengestellt worden. So wie wir es beten, hat Jesus das Wort wörtlich wohl nicht gebetet, aber sinngemäß sehr wohl. Aber interessant ist dabei in unserer Formulierung, wie wir das Vaterunser gewohnt sind, dass es da heißt, unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld. Dies ist in einem Satz genannt und irgendwie schimmerte da wohl unbewusst in der Umstellung der Sätze die Erkenntnis durch, dass zu allem Notwendigen, das wir brauchen, unser tägliches Brot, dazu auch gehört die Bitte um die Vergebung unserer Schuld. Das Brot, das wir brauchen, ist nicht nur das Brot zum Essen, sondern auch das tägliche Brot, was unsere Seele braucht. Und die braucht diese Bitte und vergib uns unsere Schuld. Die Bitte um Vergebung ist eine Reinigung, die dringend notwendig ist, um die Seele gesund zu machen. Sonst werden wir krank, wenn wir diese Bitte nie aussprechen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diese Bitte um Vergebung vor Gott, aber auch vor anderen Menschen heilsam ist. Bei mir hat man sich schon entschuldigt und hat mich um Verzeihung gebeten und mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Nicht nur, dass ich dann hätte denken können, ja, jetzt hat's die Person endlich kapiert, im Gegenteil. Mich hat es auch bedrückt und als die Person mich um Vergebung gebeten hat, ist es auch mir besser gegangen. Das heißt, nicht nur unsere Seelen werden gereinigt, sondern auch die der anderen, wenn wir diese Bitte auch vor anderen Menschen aussprechen. Aber zentral ist die Bitte erstmal vor Gott auszusprechen. Dann wird unsere Seele Stück für Stück gesund. Möge Gott uns helfen, den Mut zu haben, vor ihm immer wieder neu diese Bitte auszusprechen. Dies wird kein einmaliger Vorgang bleiben. Jeden Tag müssen wir die Reinigung unserer Seele durchführen, so wie wir alles andere wieder reinigen müssen, weil es schmutzig wird. So muss auch der Körper jeden Tag gewaschen werden. So ist das mit der Seele auch. Jeden Tag brauchen wir den Prozess der Gesundung, weil wir schneller krank werden können, als uns lieb ist. Und deshalb möge Gott uns immer wieder erinnern, dass seine Liebe immer gegenwärtig ist und nichts so schlimm ist, als dass er es nicht in Ordnung bringen kann. Amen.